SWR 2 aktuell.
Unsere Themen heute bis 6:30. Jörg Meuthen tritt als AfD-Chef zurück, verlässt die rechte Partei und wirft ein grelles Licht auf ihre Haltung. Wir kommentieren. Die Grünen haben sich zusammengeschaltet zu ihrem Bundesparteitag. Da wird eine neue Spitze gewählt und überhaupt dürfte jetzt als Regierungspartei einiges anders sein. Wir sprechen darüber. Und RKI und Bundesgesundheitsminister sind vorsichtig optimistisch, was die Corona-Lage angeht. Es ist kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Möglicherweise ist Jörg Meuthen politisch ja ein Suchender. In jungen Jahren war er mal CDU-Mitglied, dann interessierte er sich für die FDP, bis er schließlich kurz nach ihrer Gründung 2013 seine Heimat in der AfD fand. Da ist er jetzt auch nicht mehr. Jörg Meuthen hat heute mitgeteilt, dass er als Parteichef zurücktritt und die rechte Partei verlässt. Meuthen selbst galt vielen ja als gemäßigt rechts, was weniger über seine eigene Gesinnung als vielmehr über den Geist der AfD aussagt. Und den hat Meuthen mit seinem Rücktritt jetzt ins grelle Licht gezerrt. Andreas Braun mit Einzelheiten.
Jörg Meuthen sagt, er habe sich zwei entscheidende Fragen gestellt. Ob er noch eine Zukunft im Projekt Alternative für Deutschland sieht und ob er für sich noch eine Chance sieht, die Partei auf den für ihn einzig richtigen Kurs zu bringen. Beides müsse er für sich mit einem klaren Nein beantworten.
Und wenn man an dem Punkt angelangt ist, dann wäre es töricht zu bleiben.
Die Konsequenz nach langen Jahren der Parteiarbeit. 2013 war er in die AfD eingetreten, 2 Jahre später zum Bundessprecher aufgestiegen. Länger schon wuchs der Streit in der Partei über die grundsätzliche Ausrichtung. Er habe immer wieder versucht, seine Position durchzusetzen, die er selbst als gemäßigt bezeichnet, sagt Meuthen. Er verweist unter anderem auf seine Reden vor den Parteifreunden.
Ich habe ganz klar gesagt, wir brauchen einen Kurs von Disziplinierung, Professionalisierung. Wir brauchen Maß und Mitte. Entschiedene Positionen, aber angemessen vertreten und nicht dieses hochfrequente Auftreten, das die AfD kennzeichnet im Grunde genommen.
Doch man sei ihm dabei nicht gefolgt. Meuthens Austritt ist damit auch das Eingeständnis, den Machtkampf gegen die radikaleren Kräfte der Partei verloren zu haben. Dabei geht es vor allem um den formal aufgelösten Flügel und sein Umfeld. Meuthen sieht seinen Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Parteivize Alice Weidel da als Widersacher. Ursprünglich hatte er sich mit dem Flügel arrangiert, seit 2 Jahren aber zunehmend die Konfrontation gesucht.
Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hochfrequent. Das ist nicht gesund.
Kritisiert Meuthen. Sein Rückzug könnte der AfD in anderer Sache sehr schaden. Seit 2019 prüft das Bundesamt für Verfassungsschutz, ob es die Partei als Ganzes als Verdachtsfall auf Rechtsextremismus behandeln soll. Im März verhandelt das Verwaltungsgericht Köln dazu mehrere Rechtsstreite zwischen der Partei und dem Inlandsgeheimdienst. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Behörde die Partei sowie Teilorganisationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen darf. Meuthen verteidigt die Partei zwar grundsätzlich gegen einen Generalverdacht, aber
wir haben auf der anderen Seite aber Menschen, die Menschen wie mich als Systemling bezeichnen, die die parlamentarische Demokratie als solche in Frage stellen. Ja, und die gibt es. Und da kann ich verstehen, dass man hinschaut.
Meuthen will sein Mandat als Abgeordneter im Europaparlament behalten. Doch auch hier gab es zuletzt Probleme. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat kürzlich empfohlen, seine Immunität als Abgeordneter aufzuheben. Damit drohen Meuthen strafrechtliche Ermittlungen in einer Spendenaffäre.
Mir wäre es viel lieber, die Immunität wäre schon lange aufgehoben und die Ermittlungen würden durchgeführt werden, denn diese Strafanzeige ist sowas von lächerlich.
Kommentiert er. Jörg Meuthen will auch nach seinem Austritt aus der AfD politisch tätig bleiben. Er sei bereits in Gesprächen. Mit wem, ließ er noch offen.
Ja, und außerdem beklagt Jörg Meuthen, Zitat, ganz klar totalitäre Anklänge. Alles Tendenzen, an denen er selbst kräftig mitgewirkt hat, sagt unser Berliner Korrespondent Lothar Lenz in seinem Kommentar.
Als Alexander Gauland die AfD mal als gärigen Haufen bezeichnete, da kam das rüber wie eine ungelenke Entschuldigung für eine Partei, in der schon mal eine Wortwahl etwas derbe ausfällt und in der über der inhaltlichen Kritik an der herrschenden Politik auch schon mal der Respekt verloren geht. Tatsächlich aber wollte Gauland an der Lebenslüge der sogenannten Alternative für Deutschland weiter stricken, an der Behauptung nämlich, dass die Partei konservativ und im Kern bürgerlich sei. In Wahrheit aber ist die AfD ein Sammelbecken von Demokratieverächtern, völkisch-nationalen Geschichtsrevisionisten und anderen Rechtspopulisten. Die angeblichen politischen Alternativen der AfD sind krude, das Auftreten ihrer Abgeordneten im Bundestag ordinär und flegelhaft. Es ist wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Verfassungsschutz die Partei bundesweit unter dem Verdacht des Rechtsextremismus beobachtet. Wenn der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen nun seinen Rücktritt und gleich auch seinen Austritt aus der Partei mit der Beobachtung begründet, es gebe zunehmend totalitäre Tendenzen in seiner Partei, dann ist das scheinheilig. Denn erstens hätte Meuthen seit Jahren riechen können, wie sehr der gärige Haufen um ihn herum stinkt. Er hätte den Faulprozess beenden müssen, zum Beispiel indem er notorische Pöbler wie Björn Höcke oder Stefan Brandner aus der Partei schmeißt. Stattdessen aber hat Jörg Meuthen selbst immer wieder Hass und Hetze verbreitet und rassistische Ressentiments im Land befeuert, weil genau das das Kapital ist, aus dem seine Partei Wählerstimmen macht. Links-grün versifft sei Deutschland im Ganzen, sagte Meuthen einmal, und als der Mob in Chemnitz auf offener Straße den Hitlergruß zeigte, sprach Meuthen von eingeschleusten Provokateuren. Beim Klimaschutz outete sich der AfD-Chef als Wissenschaftsverächter, die Schülerdemonstrationen nannte er politischen Kindesmissbrauch. Wenn Jörg Meuthen jetzt moniert, die AfD habe in ihrer offenen Sympathie für die Querdenkerbewegung sektenartige Züge angenommen, dann sind das Krokodilstränen. Denn mit dem Bedenken auch aus anderen Parteien gegen eine allgemeine Impfpflicht verliert die AfD gerade ihr Entrüstungsmonopol in der Corona-Pandemie. Und andere Themen hat sie zurzeit keine. Nein, Jörg Meuthen war selbst ein notorischer Provokateur, nur im Schafspelz bürgerlicher Freundlichkeit. Der Autoritätsverlust an der Parteispitze hatte sich lange abgezeichnet. Längst sind die Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla Gesicht und Stimme der AfD. Jetzt, nachdem der Captain von Bord ist, können die Offiziere auf der Brücke auch die Hand ans Ruder legen. Ihr Kurs zeigt hart nach rechts.
Ein Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Lothar Lenz. Die Grünen haben sich vor rund einer Stunde an ihre Computer gesetzt und sich zum digitalen Parteitag zusammengeschaltet. Er beginnt mit den üblichen Formalia und Reden. Aufregend bis rührend könnte es dann morgen werden. Die bisherigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck geben dann ihre Chefposten ab. Als Minister haben sie jetzt schließlich anderes zu tun. Aller Voraussicht nach folgen ihnen Ricarda Lang und Omnit Nuripur. Es ist aber nicht nur der Personalwechsel, der dieser Bundesdelegiertenkonferenz besondere Aufmerksamkeit beschert, sondern vor allem der Wechsel von der Oppositions- zur Regierungspartei. Denn als solche hat man dann eben doch nochmal ein anderes Gewicht. Wir haben vor der Versammlung mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Jamila Schäfer gesprochen. Frau Schäfer, fällt Ihnen der Abschied Ihrer bisherigen Chefs denn schwer?
Ja, natürlich ist es ein lachendes und ein weinendes Auge. Es ist natürlich jetzt eine lange, sehr intensive und auch schöne Zeit, die zu Ende geht. In den 4 Jahren, wo wir auch gemeinsam im Bundesvorstand die Partei auf neue Füße gestellt haben. Wir haben, glaube ich, wirklich die komplette Partei für neue Wählerinnen und Wählerschichten geöffnet. Wir haben das beste Europawahl- und Bundestagswahlergebnis eingefahren. Und auch viele neue Debatten angestoßen mit dem neuen Grundsatzprogramm beispielsweise. Und diese Zeit endet nun, aber das endet natürlich nicht einfach so, sondern wir haben jetzt eine neue Phase vor uns, wo wir natürlich viele von diesen programmatischen Impulsen auch in die Regierung endlich wieder einbringen können, weil wir nach 16 Jahren jetzt endlich wieder mitregieren im Bund. Und dadurch ist es auch ein schöner Abschied, weil man einfach einiges zusammen erreicht hat.
Also Sie sehen, einiges zusammen erreicht, aber es wären ja nicht die Grünen, wenn sie ganz rundum zufrieden wären. Was muss denn diese neue Spitze angehen?
Also ich glaube, dass die neue Spitze die Herausforderung haben wird, gerade in der Zeit, wo wir auch mitregieren, die Partei weiterhin zu einem Ort der politischen Debatte zu machen, die auch wo über das konkrete Regierungshandeln hinaus gedacht wird und inhaltliche Impulse eben auch aus der Mitgliedschaft, aus der Gesellschaft auch in die Regierung eingebracht werden. Und ich glaube, das ist vor allem die große Herausforderung für die neue Parteispitze. Aber ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass gerade Ricarda Lang und Omid Nuripur die auch hervorragend meistern werden.
Was für inhaltliche Impulse? Was ist der, soll der Schwerpunkt sein?
Naja, ich sage jetzt mal beispielsweise im verkehrspolitischen Bereich haben wir natürlich programmatisch viele Punkte, die weit als Anspruch der Partei über das hinausgehen, was jetzt wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren bundespolitisch gehen wird in der Ampelkoalition mit den Partnern SPD und FDP. Und dafür müssen wir natürlich Gesprächsforen schaffen, um natürlich auch unsere programmatischen Beschlüsse weiterzutreiben, um auch zu gucken, wo drückt der Schuh im Land, was sind die Herausforderungen auch unserer Kreisverbände und eben da eine gute Aufstellung hinzubekommen. Und ich glaube, da zum Beispiel kann man sehen, dass wir gemeinsam einfach weiter die demokratischen Impulse sammeln müssen, die wir dann eben als progressive Partei auch weitertragen in die Regierung und auch in neue Wahlprogramme.
Corona-Boni, Fehler im Wahlkampf, wie wichtig ist Aufarbeitung?
Naja, es wird natürlich auch die Herausforderung für den neuen Vorstand sein, einfach zu gucken, wie können wir uns noch schlagkräftiger aufstellen, zum Beispiel in der Bundesgeschäftsstelle, wie können wir unsere Kampagnenfähigkeit auch noch weiter stärken und gerade auch in einer Zeit, wo die Diskurskultur auch teilweise immer schwieriger wird, gerade durch rechte Angriffe beispielsweise, wie können wir da eigentlich schlagkräftig zusammenstehen? Wir haben ja auch schon mit den Vorschlägen, die wir jetzt auch für diesen Parteitag gemacht haben, auch noch einige Vorschläge gemacht, wie wir die Basisdemokratie an das Wachstum der Partei, an das Mitgliederwachstum anpassen werden. Und ich glaube, solche Entwicklungen muss auch der neue Vorstand weiter im Blick behalten. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg.
Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, was das mit Aufarbeitung zu tun hat.
Naja, wir haben ja jetzt schon als scheidender Bundesvorstand einen Aufarbeitungsprozess zum Wahlkampf in der Geschäftsstelle gestartet. Wir haben auch die einzelnen Abteilungsleitungen interviewt. Hey, wo brauchen wir noch mehr Kapazitäten? Wo sind vielleicht auch Kommunikationsschwierigkeiten, die wir ausbügeln müssen, zum Beispiel durch Personalaufwüchse? Und das ist aber eine Aufarbeitung, die wir natürlich intern mit unseren Mitarbeitenden führen, die wir auch schon angestoßen haben. Und der neue Vorstand kann jetzt mit diesen Zwischenergebnissen hoffentlich auch gut weiterarbeiten.
Jetzt habe ich es verstanden. In den letzten Jahren scheint es, als seien alte Grabenkämpfe, wie man sie noch zwischen Fundis und Realos kennt, tatsächlich alt. Gibt es nichts mehr zu streiten innerhalb der Grünen?
Doch, Sie werden auch erleben, dass wir natürlich diese beiden Tage auch wieder nutzen werden, um kontrovers über verschiedene Fragen zu sprechen. Wir werden ja zum Beispiel auch über den Umgang mit der aktuellen Ukraine-Krise unterschiedliche Positionen diskutieren. Und wir wären ja nicht die Grünen, wenn wir nicht auch eine diskursfreudige Partei wären. Aber ich würde schon sagen, was weniger geworden ist, ist dieses Streiten aus Prinzip, was früher manchmal durch dieses Flügelreibereien aus Prinzip unsere Partei auch an der einen oder anderen Stelle geprägt hat. Ich glaube, da können wir auch selbstbewusst sagen, dass der neue Bundesvorstand oder der scheidende Bundesvorstand, der neue, wird dann hoffentlich auch daran anknüpfen, dieses Streiten aus Prinzip überwunden hat und die inhaltliche Debatte mehr im Fokus steht.
Die war Ihnen ja auch immer persönlich sehr wichtig. Es waren aber auch grüne Markenzeichen, Auseinandersetzung, Meinungsvielfalt, Streitlust auch. Jetzt als Regierungspartei im Bund, wie viel Grün geht da verloren?
Also ich glaube, erstmal gewinnen wir sehr, sehr viele neue Gestaltungsmöglichkeiten für grüne Programmatik, die wir natürlich in den 16 Jahren nicht mitregieren, gar nicht hatten. Und ich glaube, dass wir eine Riesenchance vor uns haben, mit dieser neuen Regierung und vor allem auch der Beteiligung von unseren Ministerinnen und Ministern viel im gesellschaftspolitischen Bereich zum Beispiel nach vorne zu bringen, was jahrelang verschleppt wurde, beispielsweise die Anerkennung von Regenbogenfamilien. Aber auch in der Energiewende geht jetzt einiges voran und auch in der wertebasierten Außenpolitik, in dem Zusammendenken von Agrarpolitik mit dem Schutz der Artenvielfalt. Da haben wir jetzt noch einiges vor und ich glaube, uns wird da auch viel gelingen von dem, wofür wir jetzt in den letzten Jahren einfach gearbeitet haben. Und das ist erstmal eine Riesenchance für uns Grüne natürlich.
Aber natürlich muss eine grüne Außenministerin zum Beispiel jetzt, Sie haben es gerade selber erwähnt, in der Ukraine-Krise anders auftreten als eine grüne Parteigängerin.
Also wir werden ja heute Abend sehen, wie die Abstimmung abläuft. Ich glaube aber, dass es relativ viel Rückenwind für die Positionen, die auch Annalena Baerbock als grüne Außenministerin in der Regierung vertritt, geben wird. Ich kann das natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich finde auch gut, dass wir da nochmal drüber diskutieren, weil es sind ja auch keine leichten Fragen. Ich erwarte aber, dass es sehr viel Rückendeckung für die Position von unserer Außenministerin Annalena Baerbock geben wird. Nichtsdestotrotz sind die Debatten natürlich immer wichtig, um unsere Position und Argumente zu schärfen. Und deshalb wird es dazu natürlich auch mehrere verschiedene Debattenbeiträge heute auf dem Parteitag geben.
Vielen Dank an Jamila Schäfer heute im SWR2-Tagesgespräch. Noch ist sie stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. Da will sie nicht mehr für kandidieren. Denn sie hat bei der letzten Bundestagswahl als erste Politikerin der Grünen ein Direktmandat für ihre Partei in Bayern erreicht, in München Süd. Traditioneller CSU-Bezirk seit den 70er Jahren mit 28. Gut, wir haben es gehört. Die Grünen debattieren über die Ukraine und die SPD hat sich selbst verschrieben, über ihr Verhältnis zu Russland nachzudenken. Es gab leichte Kritik aus dem Ausland am deutschen Kurs im Ukraine-Konflikt. Dann hatten Unionspolitiker der SPD vorgeworfen, Moskau nicht hart genug anzugehen. Und jetzt hat sich irgendwo aus dem Off auch noch Altkanzler Schröder gemeldet, der immer dann meint, etwas beitragen zu müssen, wenn es um Russland und seine eigenen Interessen geht. Drum setzen sich am Montag führende Sozialdemokraten zusammen und prüfen mal ihre eigene Position zu Russland. Unser Berliner Korrespondent Kai Küstner berichtet.
Die aus seiner Sicht sehr enge und von großer Einigkeit geprägte Abstimmung zum Umgang mit Russland zwischen den USA und Deutschland lobte der Chefsprecher von Kanzler Olaf Scholz. Es dürfte kein Zufall sein, dass Steffen Hebestreit dies gerade jetzt hervorhob, wo auch von Seiten Verbündeter deutliche Kritik am Russlandkurs der Bundesregierung laut geworden und die Verlässlichkeit Deutschlands in Zweifel gezogen worden war. Natürlich wird der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine auch Hauptthema des Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und dem deutschen Kanzler in 10 Tagen sein. Es sei nicht so, dass aus dem Ausland nur Kritik komme, meint auch ein Sprecher des Außenministeriums. Gerade von Seiten der US-Administration gebe es sehr starke Signale der Geschlossenheit. Dass innerhalb der Ampelregierung insbesondere die SPD nicht genügend Härte gegenüber Moskau zeige und Russlands Präsident Putin zu sehr in Watte packe, das ist ein Vorwurf, der gerade aus der Union zuletzt häufig zu hören war. Auf Einladung von Parteichef Lars Klingbeil werden sich nun am Montag führende Sozialdemokraten in einer Klausursitzung mit der Haltung zu Russland befassen. Das wurde dem AD-Hauptstadtstudio aus Parteikreisen bestätigt, nachdem der Spiegel über das geplante Treffen berichtet hatte. So gehen SPD-intern etwa die Ansichten zum Umgang mit der Pipeline Nord Stream 2 weit auseinander. Kanzler Olaf Scholz hatte kürzlich klargestellt, dass die Gasleitung durchaus Teil des Sanktionsinstrumentenkastens sei, indem er sagte, im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine lägen alle Optionen auf dem Tisch. Altkanzler Gerhard Schröder bekleidet bei Nord Stream 2 unter anderem den Präsidentschaftsposten im Verwaltungsrat. Ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt, sagte Schröder jetzt in dem Podcast Die Agenda und kritisiert auch die grünen Außenministerin Annalena Baerbock dafür, dass sie vor ihrem Antrittsbesuch in Moskau zunächst Kiew besuchte. Der Sozialdemokrat sprach von einer kleinen Provokation. Wenig überraschend hingegen, dass der Altkanzler, der als Freund von Wladimir Putin gilt, das Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine ausdrücklich begrüßte. Jenseits der Einlassungen Schröders will dessen Partei bei ihrer Klausur am Montag offenbar versuchen, sich in Sachen Russlandkurs klarer aufzustellen.
Es hat keine großen Schlagzeilen gemacht, könnte aber eine große Wirkung haben. Das Robert-Koch-Institut ändert in der Beobachtung der Corona-Lage seinen Fokus. Es will nun verstärkt auf den Schweregrad einer Corona-Infektion schauen und weniger auf die reine Zahl der Neuinfektionen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass Test- und Laborkapazitäten schwinden. Ein anderer Grund ist aber, dass Wissenschaftler die aktuelle Lage mit aller Vorsicht anders einschätzen. Dass wir nämlich auf dem Weg von der Pandemie zur Endemie sind. RKI-Chef Wieler und Bundesgesundheitsminister Lauterbach äußerten sich heute zurückhaltend optimistisch. Andreas Reuter von der Pressekonferenz in Berlin.
Deutschland an der Omikron-Wand. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit deutlich über 1000. Oder anders ausgedrückt.
Allein in den letzten 7 Tagen haben sich in Deutschland rund 890.000 Menschen infiziert. Das ist also quasi 1% der gesamten Bevölkerung. Das in nur einer Woche.
Sagt Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Und dennoch nennt Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Zwischenbilanz so wörtlich bisher positiv. Die Infektionszahlen seien niedriger als in vielen Nachbarländern und auch als für Deutschland prognostiziert. Und
es ist uns halt gelungen, die Älteren bisher durch die Maßnahmen, die wir haben, 3G, 2G, 2G plus, die Älteren gut zu schützen.
Die bekanntlich durch Covid besonders gefährdet sind. Um auch weiter vor allem die Älteren zu schützen, kündigte Lauterbach für die nächste Woche neue Regeln für die besonders genauen PCR-Tests an. Die sind inzwischen knapp geworden und sollen darum zuerst für Mitarbeiter in Gesundheitswesen und Altenpflege zur Verfügung stehen. Und auch für die Älteren und Risikopatienten selbst, damit die mit den neuen Anti-Covid-Medikamenten behandelt werden können, bevor es zu spät ist.
So rettet man ein Leben. Wenn jemand da sehr früh durch den PCR-Test diagnostiziert wird und die Behandlung beginnt noch zu dem Zeitpunkt, wo eine entweder antivirale Komponente wirkt oder das Immunsystem unterstützt werden kann, schützen sie also den Menschen dahingehend, dass er dann überlebt, was sonst nicht passiert wäre.
Für die meisten verläuft eine Infektion mit der Omikron-Variante vergleichsweise milde. Sie sind bald wieder genesen. Viele ärgern sich aber, dass der genesenen Status, der daraus resultiert, mit Zugangsrechten unter den bestehenden Regeln von 3G, 2G oder 2G+, schon nach 3 Monaten wieder abläuft. Ohne Vorwarnung oder Übergangszeit wurde diese Frist verkürzt, lautet die Kritik. Karl Lauterbach räumte erneut Kommunikationsprobleme ein und versprach Besserung, betonte aber, wichtiger sei doch etwas anderes.
Ist das sinnvoll, dass der Genesenenstatus auf 3 Monate verkürzt wird? Und das die schnelle Antwort aus unserer Sicht, ja. Bei Omikron ist leider das Problem, dass derjenige, der sich an der Delta-Variante infiziert hatte, dass er schon nach 3 Monaten sich an Omikron infizieren kann.
Der Immunschutz durch eine Impfung sei allemal besser und klarer zu bestimmen als der Schutz nach einer Infektion mit dem Virus, ergänzte Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Er und Lauterbach riefen darum erneut alle dazu auf, sich jetzt schnell 3-mal impfen zu lassen und nicht auf neue Impfstoffe zu warten, die speziell angepasst sind an Omikron. Lauterbach wies darauf hin,
dass das Risiko zu sterben durch die Boosterimpfung im Vergleich zum ungeimpften Status um 99% sinkt, und zwar mit diesen alten Impfstoffen.
Schlussfolgerung des Ministers: Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch in der Entwicklung sind. Nehmen Sie die, die da sind.
Es ist Freitag, das Wochenende steht bevor und damit auch wieder Protest gegen die geltenden Corona-Regeln. Man mag die Meinung der Demonstranten nachvollziehen können oder nicht. Man darf sich über viele Positionen wundern, etwa darüber, dass sich ein von der Polizei geschützter Demonstrant per se in einer Diktatur wähnt. Solange alles friedlich bleibt, ist alles erlaubt. Anders verhält es sich, wenn ein Protestler Gewalt ausübt oder verfassungswidrige Thesen zum Besten gibt. Und es ist eben nicht so, dass das gerade mal eine Handvoll der vielen Demonstranten wäre. Verfassungsschützer warnen seit geraumer Zeit, dass sich der Protest radikalisiert. Die Innenminister sind alarmiert. Sie haben sich heute beraten, wie damit umzugehen ist. Knut Bauer berichtet aus Stuttgart.
Sogenannte Spaziergänge vor Häuser und Wohnungen von Amtsträgern, Hassparolen und Morddrohungen im Internet. Einige Teilnehmer von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen agieren immer radikaler. Und dies könnte sich mit der Debatte um die Impfpflicht in Deutschland fortsetzen, befürchtet der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel.
Unsere Sicherheitsbehörden sagen uns sehr klar, dass diese Radikalisierung besteht und sich weiterentwickelt. Sie äußern uns gegenüber die Sorge, dass sich das noch einmal verstärken kann.
Dass dabei auch immer öfter antisemitistische Tendenzen zum Ausdruck kommen, hält der CDU-Politiker und bisherige Vorsitzende der Innenministerkonferenz für perfide.
Persönlich finde ich es mit am widerlichsten, sich etwa Judensterne an die Kleidung zu geben. Das ist jedenfalls nach meiner Auffassung eine wirkliche Verhöhnung der Opfer des Holocaust.
Ähnlich äußert sich am Tag nach dem Holocaust-Gedenken auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie nimmt zum ersten Mal an der Innenministerkonferenz teil.
Das macht uns in der Tat Sorge, die zunehmende Radikalisierung. Und ich finde auch, dieser dort neu gezeigte Antisemitismus ist wirklich sowas von verachtenswert. Das beschämt mich sehr, muss ich sagen, was wir da auf der Straße mitunter erleben.
Gleichzeitig würden immer mehr Rechtsextremisten die Demonstrationen für ihre Zwecke ausnutzen, so Faeser. Ihnen gehe es in erster Linie nicht um die Corona-Maßnahmen.
Da geht es gar nicht um Impfpflicht, ja oder nein, sondern da geht es um ein Aufbegehren gegen den Staat. Und das wird regional sehr unterschiedlich, aber leider auch mehr ausgenutzt, als das bislang der Fall war.
Der Ermittlungsdruck werde jetzt deutlich erhöht, gerade im Hinblick auf die Hassparolen im Internet, sagt die SPD-Bundesinnenministerin. Beim Bundeskriminalamt ist diese Woche eine Taskforce eingerichtet worden, um schneller gegen Hass im Netz vorzugehen. Und es gibt erste Kontakte zu den Betreibern des Messenger-Dienstes Telegram.
Also es geht ja nicht darum zu erreichen, dass wir Telegram irgendwo rausschmeißen, sondern es geht ja darum, dass wir die öffentlichen Seiten, die Telegram anbietet, dass wir dort die Aufrufe für Hass und Gewalt rausbekommen.
Technisch sei dies möglich. Der Dienst habe in der Vergangenheit bereits Gewaltaufrufe von Islamisten gelöscht. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der heute den Vorsitz der Innenministerkonferenz übernommen hat, hält es jetzt für wichtig, entschieden gegen gewaltbereite Corona-Demonstranten vorzugehen und sich zu überlegen, mit wem man auf die Straße geht.
Es ist sein gutes Recht zu demonstrieren. Ob man deswegen gemeinsame Sache mit Verfassungsfeinden, mit Rechtsextremisten, mit anderen machen will, das stellt dann letztendlich den vielleicht sonst guten Willen mancher Beteiligten schon in Frage.
Der CSU-Innenminister setzt sich dafür ein, dass extremistische Kräfte unter den Kritikern der Corona-Maßnahmen verstärkt beobachtet werden.